herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, dem Podcast mit viel Leidenschaft für die Pharmazie und einem großen Herz für Thüringen. Mein Name ist Danny und ich freue mich auf eine ganz besondere Apothekerin, die ich heute in unserem kleinen, diesmal mobilen Podcaststudio begrüßen darf. Sie ist Gründerin der Lichtenberg Apotheke im gleichnamigen Berliner Bezirk und in der Zwischenzeit Inhaberin von insgesamt 4 Apotheken. Zugleich ist Dr. Ina Lukas die jüngste aller Kammerpräsidentinnen und kandidiert nunmehr für den Vorstand der Bundesapothekerkammer. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ina Lukas.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Gleich ein etwas harter Einstieg. Warum ist der Beruf der Apothekerin der schönste Beruf der Welt?
Das ist ein Zitat, was ich öfter mal bemühe. Das ist für mich wirklich so. Es ist für mich der schönste Beruf der Welt. Warum ist das so? Ich persönlich finde, dass wir durch die Nähe zu anderen Menschen bei dem wichtigen Thema Gesundheit oder Krankheit, was uns alle auf eine tiefe Weise berührt, eben durch dieses gemeinsame Gespräch, dieses persönliche, empathische Miteinander einen unglaublichen Wert in die Gesellschaft tragen können und ich glaube auch für ein tiefes Verständnis für Sorgen und Nöte und damit auch für Lösungsansätze sorgen können. Und ich bin schon lange, jetzt mittlerweile über 10 Jahre selbstständig und eben auch fast 15 Jahre Apothekerin und mir gehen die Gespräche, die ich dann auch in der Apotheke führe, immer nah, sowohl die fröhlichen als auch die, die vielleicht herausfordernd sind. Und ich glaube, dass dieses ganz konkrete 1:1 miteinander, dieser Umgang, den wir dort in diesen Vorortgeschäften haben, dass der einen wesentlichen Wert für die Gesellschaft hat. Und deswegen glaube ich, ist das auch einer der tiefen Gründe, warum es für mich der schönste Beruf der Welt ist, weil ich Kommunikation und Empathie und auf der Ebene Professionalität das Thema Gesundheit und Krankheit bespielend eben im 1:1 sein kann mit den Menschen in diesem Land.
Und wenn man in die Öffentlichkeit schaut, in die öffentliche Wahrnehmung, da ist das Bild im Moment ein anderes. Wenn ich in verschiedene Foren schaue, da höre ich selten solche positiven Stimmen zum Berufsbild. Und Sie waren auch vor, glaube ich, ziemlich genau 16 Monaten in der Bundespressekonferenz und hinter Ihnen stand der Slogan gegen Zukunftsklau. Also irgendwas muss ja unrund sein. Was muss denn passieren, damit dieses Positive am Bild auch wieder für alle Kolleginnen und Kollegen wahrnehmbar ist?
Ich glaube, dass wir im Moment in einer schwierigen Gemengelage sind, was unseren Berufsstand angeht, was aber auch eben das Thema Apotheke vor Ort angeht. Wir haben einen wahnsinnigen Transformationsdruck auf das gesamte Gesundheitswesen. Gerade wenn wir einen Blick auf Digitalisierung werfen, gibt es einen wahnsinnigen Kostendruck in dem System. Es gibt einen wahnsinnigen Druck, was den demografischen Wandel betrifft. Wir werden Versorgungsdruck erleben, wie er noch nie da gewesen ist. Hausärztemangel, Fachkräftemangel, all das bestimmt die Gemengelage. Dann kommt dazu, dass die Apotheken unter starkem wirtschaftlichen Druck sind, weil sich einfach die Honorare über 20 Jahre faktisch nicht verändert haben. Und all das macht natürlich erstmal, oder wie ich mal sagen, trübt ein bisschen den Blick auf die Situation, in der wir stecken und macht auch, glaube ich, vielen Kolleginnen und Kollegen einfach Sorge und Angst. Ich glaube aber, dass auf der anderen Seite eben dieser wahnsinnige Wert, den wir als Apothekerinnen und Apotheker in den Vorortgeschäften eben mitbringen, dass das zukunftsfähig ist. Und ich glaube auch, dass das System und das Konstrukt Apotheke vor Ort, wenn wir es klug weiterentwickeln und wenn wir ganz konkret auch die Qualität in den Apotheken steigern, mit Blick auf Beratung, mit Blick auf Versorgung, dass wir dann ein von unschätzbarem Wert für die Gesellschaft sind. Und ich glaube, die Herausforderung wird jetzt sein, in dieser Druckgemengelage dieses Positive, was wir zweifelsfrei mitbringen und diesen Sicherheitsanker, den wir bilden können, wenn wir das schaffen, trotz der Herausforderungen uns zu reformieren ein Stück weit, zu transformieren und Angebote definieren an die Gesellschaft und auch an Politik. Ich glaube, dann kann es gelingen, dass wir eben als Berufsstand und auch in der Vorortversorgung, in der ambulanten Versorgung eine Wertschätzung erringen können, die, glaube ich, alle Kolleginnen und Kollegen in der Fläche auch dringend nötig haben.
Ich würde dazu zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nachfragen. Vielleicht noch die letzte Frage zur aktuellen Situation. Wir nehmen auf in einem Zeitpunkt, wo ganz offensichtlich die Regierung sich auflösen wird, wenn eine Neuwahl gehen. Wir hatten einen Gesundheitsminister, der sagte, er macht für die Apotheken alles passend, da muss was reformiert werden und hatte die Idee, wir haben sie Scheinapotheken genannt, also Apotheken, die wirklich keine Apotheken sind, weil keine Apothekerin oder keine Apotheker zwingend gebraucht würde. Warum war das, was der Gesundheitsminister, ist er ja aktuell noch, was er angeboten hat, keine Lösung?
Apotheker und Apotheker sind hochqualifizierte Fachkräfte. Die gehören vor Ort. Und für mich ist an der Stelle schon, gibt's schon den Punkt. Das ist auch nicht verhandelbar aus meiner Sicht. Wir haben einen wahnsinnigen Kompetenzweg hinter uns. Wir haben einen wahnsinnigen Wissensvorsprung, was Versorgung betrifft, was Arzneimittelversorgung betrifft, ganz konkret. Das ist auch unsere DNA. Vielleicht dazu noch mal einen Satz. Apotheken vor Ort stehen für Arzneimittelversorgung. Das ist auch hier an der Stelle mit einem Punkt zu versehen. Aber ich glaube, dass Apotheken eben in der Perspektive zu sehr viel mehr in der Lage sein können und wahrscheinlich auch eben müssen, um diese ambulante Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Und ich glaube, was wir ganz konkret eben an der Stelle schaffen müssen, und dafür trete ich letztlich auch an, dass das, was die Apothekerinnen und Apotheker in ihren Vorortgeschäften im Patienten 1:1 in der Betreuung eben leisten, deutlich sichtbarer wird. Was es bedeutet, wenn jemand mit dieser hochqualifizierten Ausbildung Patienten in der Gesundheits- oder Krankheitsreise begleitet. Und wenn wir das schaffen, die Sichtbarkeit dafür herzustellen, dann glaube ich, fragt auch keiner mehr nach.
Ich würde gleich die Apotheke anschließen wollen, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer interessieren sich natürlich, wer ist denn jetzt diejenige, die hier zu Gast ist und für die Bundesapothekerkammer kandidiert? Und ich glaube, da muss man erstmal was Persönliches sagen. Ich habe herausgefunden, 1983 geboren, das in Berlin. Nun weiß ich nicht, wie ist das in Berlin? Definieren Sie sich Ost-Berlin, West-Berlin oder sind Sie in Berlin geboren? Der Kiez ist ja schon irgendwie wichtig, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist eine interessante Frage. Ich definiere mich als Berlinerin. Aber ich komme aus dem Osten und ich komme auch gern aus dem Osten, das muss ich so sagen. Ich war klein, als dann mein Geburtsland nicht mehr existierte, ja, muss man auch klar sagen. Also 83 geboren, 89 war die Welt eine andere. Ich kann jetzt nicht berichten, wie sich für mich DDR angefühlt hat, aber ich bin in der DDR geboren. Und auch hier beißt für mich die Maus keinen Faden ab. Das ist so und ich bin da jetzt nicht unzufrieden mit.
Was macht für Sie Berlin lebenswert?
Vielleicht dazu zwei, drei Sätze. Ich bin ja in einem Berlin geboren, was ein völlig anderes Stadtbild hatte, als es jetzt der Fall ist. Also die Stadt hat über die letzten 35, 40 Jahre sich wahnsinnig verändert, ist eine pulsierende Hauptstadt geworden. Ich persönlich bin in Berlin-Pankow geboren. Wir haben früher immer gesagt, das ist das Dorf in Berlin, also Pankow ist dörflich. Und insofern jetzt diese große Hauptstadt zu erleben und zu sehen mit ihren vielen Facetten, mit dem bunten Treiben, mit dem, wie ich finde, wirklich äußerst toleranten Lebensstil. Hier kann jeder sein, wie er oder sie möchte, kann machen, was er oder sie möchte. Immer, ne, im respektvollen Umgang, das ist schon klar, aber das imponiert mir. Es ist auch ein Rauspflaster, muss sich in Berlin auch mitunter durchsetzen, das ist auch so. Aber ich glaube, die Mischung, die spricht mich schon sehr an.
Also ich habe das Gefühl, ich kann Sie von Thüringen nicht überzeugen. Sie fühlen sich sehr, sehr, sehr wohl. Ich habe Ihren Namen vor Ihrem Engagement in der Bundesapothekerkammer zweimal wahrgenommen. Das war einmal, als Sie den Preis rund um den Deutschen Apothekenaward Moderne Apotheker erhielten. 2015 war das, glaube ich.
Richtig.
Und da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Aber es gibt ein zweites, eher wahrscheinlich privates Thema. Da waren Sie im Deutschlandfunk. Und ja, vielleicht so grob, das Thema Adoption in der DDR ist ja wirklich ein großes Thema, wo es auch viele wissenschaftliche Arbeiten dazu gibt und Gegenstand vieler Diskussionen. Sie haben dort berichtet, dass Sie sich mit Ihrem Halbbruder und Ihrer Halbschwester getroffen haben und dass Sie auf den Schreck erstmal einen Aperol Spritz brauchten. Und Sie sprachen dann davon, das war vor 2 Jahren, dass Sie die Faktenlage klären wollen. Nur die Frage, ist die Situation jetzt klar? Ist das geklärt?
Ja, also faktisch schon. Meine Halbgeschwister sind faktische Halbgeschwister. Wir haben alle drei die gleiche Mutter. Und das ist so. Und über die etwaigen Väter wissen mein Halbbruder und ich nichts. Unsere Schwester ist dann von ihrem Vater auch großgezogen worden, also der letzte Mann sozusagen meiner mittlerweile verstorbenen Erzeugerin war der Vater meiner Schwester und sie hat quasi das Familiensetting gehabt, leibliche Mutter, leiblicher Vater und mein Halbbruder und ich eben nicht. Mein Halbbruder ist in der Familie aufgewachsen mit dem Stiefpapa quasi und ich bin eben zur Adoption freigegeben als mittleres Kind.
Kam ja in eine Zeit, also sie hatten dann glaube ich 2-3 Jahre vorher die nächsten Apotheken dazugenommen. Da ist man, das ist schon, wühlt schon sehr auf, oder? Also, dass man da sich dann auch auf den Betrieb konzentrieren kann. Ich stelle mir das sehr schwer vor. Sie haben eine ganze Menge zu bewältigen. Sie sind Mutter, Sie sind Ehefrau, Sie sind eine Geschäftsfrau. Jetzt auch noch berufspolitisch aktiv. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
Ich habe große Freude an all dem, was in meinem Leben stattfindet. Ich glaube, das ist ein Geheimnis. Ich habe große Freude an Menschen. Das ist auch vielleicht ein bisschen der Schlüssel für meine Begeisterung für den Beruf. Ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen, auch mit Menschen, die eine andere Meinung vertreten. Ich habe große Freude am Diskurs. Ich habe große Freude daran, Argumente zu tauschen. Einfach weil ich glaube, dass wir alle davon profitieren, wenn wir es uns leisten, mit in Resonanz mit anderen Menschen zu kommen und deren Beweggründe einfach auch ein bisschen zu verstehen. Weil ich glaube, dass darüber und nur darüber Konsens zu erringen ist. Und das erlebe ich als Mutter, als Ehefrau, das erlebe ich als OHG-Partnerin, das erlebe ich natürlich auch in der Berufspolitik, ganz besonders dort vielleicht. Das erlebe ich in Freundeskreisen, in Initiativen. Ne? Ich war ja Mitinitiatorin auch der Jugendinitiative für die Berufspolitik ABU. Das treibt mich. Es treibt mich an, erkennen zu wollen, welche Themen meine Mitmenschen mit sich tragen und welche Themen ihnen wichtig sind und darüber Gemeinsamkeiten herzustellen und möglichst erfolgreich, gemeinsam zu agieren.
Ich kann mir Sie gut als Juristin vorstellen, die für Ihre Mandanten kämpft und argumentiert. Sie haben sich aber Ihr Herz an die Pharmazie verloren. Gibt es da einen speziellen Grund?
Interessanterweise war mein Erstberufswunsch Juristin sein. Also tatsächlich hatte ich das in die engere Wahl genommen und war aber eben als junges Mädchen hauterkrankt. Also ich habe eine ziemlich fiese Neurodermitis gehabt, die sich eben auch wirklich so in Wellen präsentierte. Ne? Es gibt ja diese Theorie der 7 Jahre, ändert sich Blut, hormonelle Situation und so weiter. Und es war bei mir wirklich so auch in diesen Abständen ablesbar. Ja, also mal fast weg, dann wahnsinnig aufgeblüht und eben eine schlimme Phase, muss man auch sagen, eben zwischen 14 und 21, was ja auch Pubertätsphase ist, was Selbstfindungsphase ist und so weiter. Und hab da tatsächlich mich Mama gefragt, in die dunkelschwarzen Teersalben aufgetragen, die es ja zu der Zeit noch weit verbreitet gab. Warum hilft das? Hilft es wirklich? Macht es ein Problem vielleicht langfristig oder so? Da bin also wirklich früh mit auch Rezepturen, also mit der Herstellung durch dieses Vorortgeschäft in Kontakt gekommen. Und es hat mich einfach dann wahnsinnig fasziniert und dann war das Abitur erledigt und die Frage war, okay, Jura oder Pharmazie? Und dann hat mein sozusagen persönlicher Hautzustand mich Richtung Pharmazie getrieben, ja.
Schülerinnen und Schüler, die heute überlegen, ist Pharmazie was für mich? Was würden Sie denjenigen empfehlen? Was sind so die Kriterien? Wann passt, kann Pharmazie gut passen? Also wann kann man dort glücklich werden?
Ich glaube, dass man 2 bis 3 Dinge mitbringen muss. Man muss Interesse haben an Gesundheit insgesamt, an Krankheit. Also man muss sich beschäftigen wollen mit körperlichen, physiologischen Vorgängen. Das muss einem irgendwie Freude machen. Wie funktioniert Menschsein auf der, sagen wir, Molekularebene? Das finde ich ist irgendwie wichtig, dass man da Lust drauf hat. Das hat logischerweise auch mit den Naturwissenschaften dann zu tun. Ne? Also man muss irgendwie Biologie und Chemie und Mathe, da muss man zumindest das Gefühl haben, dass man da jetzt nicht schreiend weglaufen will. Ja, also wenn man jetzt lieber irgendwie Theater spielt oder so, dann glaube ich, ist das vielleicht nicht das Richtige. Wobei ich ja finde, dass die Arbeit in der Offizin manchmal auch eine Art Theaterbühne ist. Ich weiß gar nicht genau, irgendwer hat mir das mal erzählt. Der hat zu mir gesagt, kann mich nicht mehr erinnern, aber es ist schon eine Weile her. Wenn ich vom Backoffice ins Frontoffice gehe, dann ist das wie auf eine Theaterbühne gehen. Und ich habe was übrig für diesen Vergleich. weil es schon ein Stück weit, ja, Gespräche manchmal sind, die gehen auch ans Eingemachte, ne? Also eine gewisse Distanz bei einer maximalen Nähe, sag ich mal. Und ich glaube, Schauspieler brauchen das auch auf der Theaterbühne. Eine gewisse Distanz zu der Thematik vielleicht an sich, aber eine Nähe zum Publikum. Also wir brauchen eine Nähe zum Patienten und trotzdem den distanzierten, professionellen Blick auf die Gemengelage. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Themen, die einem liegen sollten. Und ich glaube auch ganz wesentlich eben Lust auf Menschen haben. Das ist so. Die besten Apothekerinnen und Apotheker, die ich in meinem Unternehmen beobachte, die wirklich lösungsorientiert, die Extrameile machen, die haben Lust auf die Menschen.
Sie haben der FU Berlin studiert. Ich nehme an, durch Ihre Nähe zu Berlin stand der Ort von Anfang an fest. Da gab es gar keine Diskussion, oder?
Tatsächlich wollte ich gerne in Berlin bleiben. Heute sagen ganz viele zu mir, du warst wirklich noch nie weg aus Berlin. Und sage ich immer, nein. Und manchmal denke ich, ja, es hätte vielleicht auch mir gut getan, möglicherweise. Aber Berlin ist meine Heimat und bin sehr gerne hier. Und deswegen habe ich eigentlich auch gehofft, dass ich dann hier studieren kann, ja.
Mit Blick auf das eigene Studium, gibt es irgendwas im Labor, was Sie besonders gern gemacht haben? Und wenn man jetzt wählen dürfte, auf was hätte man dann vielleicht gern verzichtet im Studium? Gibt es da was?
Also, das ist tatsächlich dann eine ambivalente Antwort, die ich geben muss. Ich war sehr gerne in den Chemiepraktika, aber ich finde, es waren auch recht viele.
Ja, jetzt werden einige Chemieprofessoren umfallen, wenn sie das hören, aber...
Ich weiß, bin da ja auch immer sehr offen und klar eigentlich und habe auch einen guten Kontakt weiterhin in die Uni hier in Berlin und sage das schon auch laut, also, ne? Und da eben wirklich tatsächlich ein Stück weit befangen, weil ich habe Chemie immer gerne gemacht und ich fand die Praktika auch immer spannend, vor dem Hintergrund aber eben auch der Transformation des Berufsbildes, ne? Glaube ich, brauchen wir schon noch ein bisschen fundierteren Blick in Richtung klinische Pharmazie, ne? Brauchen wir ein bisschen mehr Vermittlung von Skills, auch im Umgang mit Patienten, brauchen wir stärkere Ausrichtung, finde ich schon auch im Studium, auf Medikationsanalysen. Das würde ich mir wünschen und es würde das Studium aus meiner Sicht auch nicht schlechter machen, ganz im Gegenteil, sondern es würde wahrscheinlich auch ein Stück weit das Problem des Nachwuchsmangels adressieren, wenn wir hier Patienten nahe ausbilden würden, wenn wir hier auch im Studium schon klarer machen, hör zu, es geht nachher am Ende darum, dem Patienten laiengerecht klar zu machen, was macht die Medikation, wofür ist das gut, was sind möglicherweise Herausforderungen innerhalb des Medikationstableaus, denken wir an chronische Patienten, die ja so mehrfach Medikationen haben und auch eben darüber Lebensqualität verbessern können, aber eben eine gewisse Anzahl an Arzneimitteln eben einnehmen müssen. Das hat eine Herausforderung, das ist erklärungsbedürftig. Und da, glaube ich, könnten wir für das Thema Nachwuchsgewinnung und für das Thema, was ist am Ende Pharmazie und Apotheke vor Ort, könnten wir auch im Studium schon mehr machen. Das ist so.
Dazu müsste man natürlich auch ein bisschen was aus dem Studium ausreichen, weil wir können nicht irgendwann 8 Jahre studieren, aber ich glaube, genau. Da gibt es niemand, der dem nicht zustimmen könnte. Aber es ist eben schwierig, weil was man schon lange gemacht hat, will man natürlich auch noch lange
absolut
weitermachen. Sie haben dann ab 2008 promoviert?
Richtig. Also 2009 tatsächlich dann angefangen, 2008 eingestielt und 2009 im April ging es los. Genau.
Was waren die Beweggründe, die Sie an der Universität hielt?
Ich habe eben ja Freude an Menschen und habe auch in den Praktika Freude gehabt im Umgang mit den Assistenten und habe gedacht, dass irgendwie vielleicht dann für mich auch ein Weg ist, so ein bisschen Lehre machen zu können und an den Studenten dran zu sein. Also quasi, ne, also Ausbildung mitzugestalten an der Stelle, hatte auch, muss ich schon sagen, große Freude an der Wissenschaft. Also ich habe dann über die Uni hier, FU Berlin, einen Kooperationsvertrag mit dem RKI, mit dem Robert-Koch-Institut gehabt und konnte wirklich meine praktische Forschung auch am RKI machen. Und das war schon für mich auch eine tolle Sache, muss ich sagen.
Welches Thema hatte ihr?
Ich habe tatsächlich im immunologischen Kontext geforscht, aber eben für einen pflanzlichen Wirkstoff, für Resveratrol. Und habe Resveratrol analysiert in Bezug auf den Effekt auf Immunzellen, also Makrophagenkörper letztlich. Und Resveratrol hatte ja so eine riesige Hochphase, ne? Das ist ja so lebensverlängernd. Da war das Thema Longevity schon im Prinzip am Hochkochen. Und da hat man oder habe ich dann in meiner Arbeit Resveratrol und Lilupe genommen. Was kann es denn wirklich? Und ist es so ein Game Changer, wie man heute sagen würde, oder vielleicht auch nicht? Unterm Strich muss man sagen, eher nicht. Aber ja, das hat mir große Freude gemacht und da hatte ich auch andere Möglichkeiten am Ende, ne, in diesem RKI, als es vielleicht an der FU am Ende möglich gewesen wäre. Nichtsdestotrotz habe ich dann eben gemerkt, diese doch sehr ausgiebige Laborarbeit, das vielfach auch alleine mit mir selbst und den Zellen und den Lösungen sein, dass das auf Dauer für mich nicht der richtige Weg gewesen wäre. Viel am Rechner sitzen, viel Diagramme bauen, Zahlenkolonnen hin und her, pipettieren, auch zu Randzeiten, Wochenende und so weiter, dann entsprechend Zellkultur machen und sowas, ne? Dass das mich dann eher hat, doch nochmal intern mit mir selbst die Frage zu bewerten. Was möchte ich gerne machen beruflich, und bin dann doch darauf gekommen, dass das Thema Apotheke für mich eins ist, was mir einen höheren Erfüllungsgrad bieten könnte, ja.
Das heißt aber, während des Studiums und während der Promotion waren auch im Kopf andere Optionen. Also stand nicht von Anfang an fest, auch wenn es die Intention war, warum Sie Pharmazie studiert haben, die öffentliche Apotheke stand nicht von Anfang an fest.
Witzigerweise habe ich mit meiner jetzigen OHG-Partnerin Maria am ersten Tag kennengelernt. Und ich glaube, auch im ersten Semester muss es gewesen sein, so scherzhaft auch miteinander schon besprochen, irgendwann machen wir mal eine eigene Apotheke. So, das war wirklich sehr früh. Und haben dann aber, wie das eben im Leben so ist, ne, nochmal dies und nochmal jenes gemacht. Ich habe ein Praktikum in der Krankenhausapotheke gemacht, nachher auch nochmal im praktischen Jahr, einfach um zu wissen, was soll es am Ende sein. Und ich glaube, dieses auch nach rechts und links schauen, das empfehle ich auch immer unseren Pharmaziepraktikanten, die wir im Laufe der Zeit ausgebildet haben, schaut rein, schaut in die Bereiche rein, guckt euch an, wie die Arbeitswirklichkeit am Ende aussieht und bewertet das für euch. Weil ich glaube, wenn man dann zu dem Schluss kommt, Apotheke vor Ort ist mein place to be, dann ist es auch ein Beruf, den man möglichst bis zur Rente machen will. Und dann hat man auch als Apothekenteam eine Chance, diese Kolleginnen und Kollegen maximal gut zu entwickeln in diesem Vor-Ort-Setting.
Ich frage nur deswegen, weil es ja manchmal immer so Umfragen gibt, die während des Studiums veröffentlichen werden. Manche bauen darauf sogar politische Entscheidungen auf, dass das sehr unredlich ist, weil sich im Studium immer etwas ändert. Und da steht meistens nicht immer sofort die öffentliche Apotheke, weil sich manche in der Forschung sieht und so weiter. Und dann passiert es im Praktikum, dass man dort steht und wirklich merkt, dass es passt. Also diese Analysen sagen da nichts aus. Entscheidend ist das, was zum Schluss rauskommt. Und das ist ja immer noch, also zumindest in Thüringen sind es 79% öffentliche Apotheke. Berlin ist die Zahl sicherlich niedriger, weil es da andere Optionen gibt. Aber dass die öffentliche Apotheke da schon immer noch einen enormen Wert hat, und eben ganz besonders diejenigen, die mit Menschen umgehen können und wollen, anspricht.
Ich kann auch sagen, wenn wir die Kolleginnen und Kollegen, die frisch aus der Uni kommen, dann in der Apotheke vor Ort haben oder die womöglich schon das erste Halbjahr irgendwo gewesen sind, dann zu uns kommen, dass ich ganz häufig mit dem Gedanken dann konfrontiert werde oder mit der Aussage konfrontiert werde, also öffentliche Apotheke, da sehe ich mich eher nicht. Und dann ist es immer für mich so der Moment, wo ich sage, wir reden in 6 Monaten nochmal, und ganz häufig ist es so, dass die dann nach 6 Monaten sagen, das hat mir so großen Spaß gemacht, es war eine augenöffnende Zeit für mich, ich kann es mir irgendwie doch vorstellen, und das spornt mich auch an.
Genau, die Zeit in der Apotheke ist nicht verkehrt, sowohl im Praktikum als auch in der Formulatur. Sie haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, es ist eine besondere Situation, Sie haben eine OHG, eine offene Handelsgesellschaft. Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die so mit den Eigentumsverhältnissen in der öffentlichen Apotheke, im Wesentlichen gibt es den eingetragenen Kaufmann oder die eingetragene Kauffrau und die OHG. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist so eine OHG, wie funktioniert das rein praktisch?
Also es ist im Prinzip das eingetragene Kauffrau-Sein mal 2. Also wir werden genauso betrachtet, wir sind aber eben 2. Das heißt immer, alle Briefe, die Apothekenleiter und Apothekenleiterinnen in Deutschland bekommen von ihrer Landesbehörde oder wie auch immer, die kriegen wir genauso. Also Frau Zoschke wird angeschrieben und Frau Lukas wird angeschrieben. Wir sind eben nur beide für diese 4 Apotheken mittlerweile gleichermaßen verantwortlich. Praktisch hat es uns, denke ich, auch die Möglichkeit eröffnet, Familie zu gründen, gewisse Art von Verantwortung zu teilen. immer auch Gewinn teilen. Also die Medaille hat immer zwei Seiten. Wenn ich auf der einen Seite mir Zeit vielleicht ja ermöglichen kann, mehr Zeit für Familie und Verantwortung teilen kann und kann wirklich auch mal in Urlaub fahren und weiß, da ist jemand vor Ort, der genau mit der gleichen Kraft dieses Unternehmen versucht zu führen wie ich, dann entlastet mich das auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich den Gewinn teilen. So. Das, wer A sagt, muss auch B sagen, sage ich immer. Und so ist es praktisch ausgestaltet, dass wir eben zu gleichen Teilen 50-50 praktisch für das Unternehmen haften und zeitgleich eben auch entsprechend Gewinn erwirtschaften können.
Für die Hörerinnen und Hörer, die sagen, das will ich jetzt auch.
Ja.
Was braucht es denn? So ganz einfach ist das ja, glaube ich, nicht. Also was braucht es für Rahmenbedingungen, Absprachen? Bei Ihnen hat man immer das Gefühl, Sie beide ticken auf einer Wellenlänge. Es gibt trotzdem, glaube ich, auch mal Sonnenschein und es gibt auch mal Gewitter. Was ist das Geheimrezept, dass eine OHG funktioniert?
Also vielleicht ganz kurz der Exkurs zu unserer Gründungsphase. Denn genau diese Frage kam sozusagen direkt immer auf uns zu, wenn wir zu zweit irgendwo aufgetaucht sind und gesagt haben, also wir würden jetzt gern zusammen hier diese Apotheke gründen oder diese Apotheke übernehmen oder wie auch immer in dem Weg, auf dem Weg, auf dem wir waren, dann war das immer, oh, das ist aber schwierig und das, da müssen Sie, überlegen sich das gut. Also auch die ersten Gespräche bei der Bank, als wir Lichtenberg gründen wollten, da waren, und auch beim Steuerbüro, da wurden uns erstmal ganz viele Gruselgeschichten auch mitgeteilt. Ne? Also da gab es eine ganz vielversprechende OHG, die ist gescheitert, weil man sich dann gestritten hat über wer fährt Porsche, wer fährt Fahrrad und so. Und das hat Maria und mich immer so ein bisschen schulterzuckend zurückgelassen. Und wir sind auch immer aus den Gesprächen raus und haben uns angeschaut und haben gesagt, ja, aber das sind irgendwie nicht unsere Themen. Was glaube ich, wichtig ist, was man sich über die Zeit erhalten muss, und das gilt übrigens ja auch für eine Partnerschaft, die man privaten hat oder eine Ehe oder sowas. Man muss sich erhalten, dass man miteinander im Gespräch bleibt. Dass man miteinander diskutiert und das ist auch ganz wichtig, finde ich und findet Maria sicher auch, dass man dem anderen auch was gönnen kann. Dass man also nicht wirklich jeden einzelnen Cent auseinander dividieren möchte und ausrechnen, weil das klappt in der Regel nämlich nicht. Es wird immer eine Phase geben, da profitiert womöglich der eine etwas mehr vom unternehmerischen Erfolg als der andere. Oder da muss einer mehr reingeben als der andere. Ich erinnere mich, Maria ist 4 Jahre nach mir Mutter geworden. Ich bin Mutter geworden zu einer Zeit, da war das Unternehmen noch nicht so stabil. Ich bin quasi auch relativ schnell wieder da gewesen. Als Maria Mutter geworden ist, ist sie ähnlich schnell wieder da gewesen. Aber sie war in der Phase nicht da, als Corona maximal aufbrandete. Ich war plötzlich mit den Apotheken alleine und Corona war da. Und ich musste Krisenkommunikation machen und so etwas. Und da einfach auch zu sagen, Maria kann da nichts dafür, dass sie nun jetzt zu diesem Zeitpunkt ihr Kind bekommen hat. Das war nun mal so. Und sich eben da frei zu machen von diesem Gedanken, dass immer alles ganz, ganz, ganz auf den letzten Cent gleichberechtigt ausgeschüttet wird oder verteilt wird, was die Zeit betrifft. Ich glaube, wenn man sich da ehrlich macht miteinander und sich auch ein Stück weit Freiraum gönnen kann für zum Beispiel Berufspolitik, da hat Maria mich ja jetzt auch ein bisschen diesen Weg gehen lassen. Das kostet Zeit, machen wir uns nichts vor. Und dass diese Zeit, die ich da aufwende, kann ich nicht im Unternehmen aufwenden. Und das meine ich, im Gespräch bleiben, Lebensentwicklungen, Lebenszyklen, sich gegenseitig gut zu gestalten, also dabei helfen, dass der andere auch gut durch diese Phase, was immer es ist, durchkommen kann. Es kann ja auch mal jemand krank werden oder so etwas, ne? Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, immer ganz klar zu kriegen, wer ist nun für welche Aufgabe verantwortlich. Da haben wir das große Glück, dass wir das tatsächlich auch noch wahnsinnig gut separieren können, weil Maria einfach ganz andere Vorlieben hat als ich und wir da mehr oder weniger blind uns verlassen können darauf, wer was bearbeitet. Aber das ist für mich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Ebene auf der Menschlichkeit, dass man sich immer wieder mit dem Partner, mit dem OHG-Partner treffen will. Und unsere Steuerberaterin hat ganz früh gesagt, das, was sie jetzt beide hier miteinander machen, das ist noch viel tiefer als eine Ehe. Sie haben viel mehr Dinge miteinander zu besprechen, vor allem, weil es auch ums Geld geht. Und bei Geld hört in der Regel, ja, diesen Spruch kennen alle, die Freundschaft auf. Und wenn man dagegen arbeitet, dass sozusagen die Freundschaft nicht aufhört, gerade wenn man über das Geld spricht, dann hat man eine Chance, eine gute OHG auf die Straße zu kriegen.
Offensichtlich haben Sie beide das Rezept gefunden, denn Ihre erste Apotheke feiert in diesem Jahr ja den 10. Geburtstag, die Lichtenberg-Apotheke. Das dürfte was Ungewöhnliches sein in diesen Zeiten, muss man sagen, leider. Es war ja ein kompletter Neustart, richtig? Mhm. Also keine Übernahme, nicht? Wie kamen Sie dazu zu sagen, wir wollen das komplett neu, weil Sie gesagt haben, Sie haben eine eigene Philosophie. Gab es einen passenden Standort oder was ist der Hintergrund dafür?
Tatsächlich, genau. Also wir kommen beide nicht aus Apothekerfamilien, wir haben nichts übernommen, wir haben uns den Standort gesucht. Es war eine glückliche Fügung, muss man sagen. Es gab eine sehr engagierte Kollegin bei der Deutschen Bahn im Bereich Station, Vermietung und Service. Und die wollte unbedingt in diesem Bahnhof Lichtenberg eine Apotheke bekommen. Die hatte da eine Vision, dass so Bahnhofsapotheken sind ja ein Stück weit auch tatsächlich Kiezapotheken. Man unterschätzt das häufig, aber Leute, die um den Bahnhof herum wohnen, fahren von dem Bahnhof zur Arbeit und begreifen auch diese Bahnhofsapotheke als ihre Kiezapotheke. Und insofern war uns klar, wir haben da so ein Zwitterstandort, ne? Also am Ende Bahnhofslage, Frequenz durch Menschen, die da mal aussteigen, mal ankommen, mal wegfahren. Lichtenberg war damals auch ein großer Knotenpunkt auch für die polnischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die eben über diesen Bahnhof auch dann am Wochenende nach Hause gefahren sind oder montags wieder nach Berlin reingefahren sind. Also hatten wir da auch ganz, ganz klare Klientelaufträge, sag ich mal. Und es gab dann eben wirklich die Möglichkeit, am Standort in Lichtenberg im Bahnhof die Apotheke zu installieren. Die Chance hat die Kollegin aus der Deutschen Bahnvermietung genutzt und hat im Grunde genommen ein bisschen geschaut, wen kennt sie, und über tatsächlich, wie das manchmal so ist, einen Zufall sind wir dann auf die Fläche aufmerksam geworden. Und da wir aus dem Osten kommen, da ist es wieder, fühlt man sich da irgendwie auch zu Hause und kann sich das vorstellen. Und Maria und ich waren uns eigentlich relativ schnell einig, dass das für uns ein Standort ist, den wir mit Leben erfüllen können, und haben dann relativ zügig auch eben die Vision von der Apotheke entwickelt, die wir da leiten wollen.
Der Bahnhof Lichtenberg ist, glaube ich, einer der größten, wenn nicht sogar der größte Fernbahnhof zu DDR-Zeiten gewesen in Lichtenberg. Ja, in dem Viertel gibt es auch noch die ehemaligen Gebäude der Staatssicherheit. Das ist ein spezielles Viertel, oder? Also was macht Lichtenberg für Sie aus?
Auch hier, 10 Jahre sind ins Land gegangen, ne? Also die Gründungsphase von vor 10 Jahren hat durchaus ganz andere Menschen in der Apotheke sichtbar gemacht als heute. Man muss sagen, dass Berlin ja auch einen starken Zudruck durch Zuzug hat und auch natürlich die Mietpreise sich ja wahnsinnig verändert haben in den letzten 10 Jahren. Also vor 10 Jahren konnte man wirklich noch günstig in Berlin wohnen, das ist heute nicht mehr der Fall. So dass wir letztlich schon auch einen Druck aus dem Innenstadtring in die, ich sag mal, Randbezirke spüren, so dass wir in den letzten, ich will mal sagen, wirklich 3-4 Jahren verstärkt auch merken, dass junge Familien bei uns in dem Kiez sich ansiedeln, dass Altbauwohnungen saniert worden sind und so etwas. Also ein bisschen investiert worden ist auch in diesen Weidling-Kiez, dass da eine Mischung auch aus Alt- und Neubau letztlich jetzt da ist. Noch bezahlbarer Wohnraum in Teilen eben möglich war oder ja, ist, kann man schon nicht mehr sagen. Aber dadurch wirklich sich auch was verändert hat. Also wir einen wahnsinnigen Anspruch haben, junge Leute versorgen zu müssen. Familien anzusprechen, die jetzt eben gerade wirklich sich bilden, die Kinder bekommen, also ganz andere auch Schwerpunktthemen plötzlich in der Apotheke sehen, als das vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war.
Aber das spricht ja für eine positive Entwicklung.
Absolut, also würde ich absolut so sehen, und Lichtenberg hat immer schon auch einen hohen Anspruch gehabt. Also das muss man ganz klar sagen. Das kommt vielleicht aus der Zeit, die Sie gerade angesprochen haben. Ja, also die Leute wollen schon sehr fachkompetent und auch mit viel Wurf versorgt werden.
2017 folgte eine weitere Apotheke. 5 Jahre später kamen dann nochmal 2 weitere Apotheken im Prenzlauer Berg hinzu. War das konkrete Planung? Gab das auch so ein bisschen so ein Zufall, günstige Umstände? War das eine Strategie? Also was führte dazu, dass Sie gesagt haben, wir wollen jetzt die OHG auf 4 Apotheken erweitern?
Wir haben tatsächlich auch 2017 war es auch wieder ein Zufall. Die Apotheke war eigentlich schon verkauft. Also es gab schon Gespräche zwischen den Partner, die das eben miteinander machen wollten. Und dann ist eben tatsächlich der Käufer spontan verstorben. Das war ja dann eben praktisch unsere Chance an der Stelle, diese bereits fast vollendeten Gespräche eben zu übernehmen. Haben wir auch gemacht. Damals, 2017, war das eher auch so eine spontane Sache. Also wir haben den Hinweis über unsere Bank erhalten, dass da was möglich wäre. Und ich habe meine Tochter 2016 im April ja bekommen und wir haben 2017 im Februar, also meine Tochter war nicht mal ein Jahr alt, dann diese zweite Apotheke da eröffnet. Und die ist eine quasi Neugründung dann auch gewesen, weil das ist eine Center-Apotheke. Die hat, das ganze Center wurde wirklich auch sehr, sehr aufwendig umgebaut und renoviert. Und die ist also innerhalb des Centers von einem Standort nochmal umgezogen. Die Fläche war auch deutlich größer, die wir da jetzt dann zu bespielen hatten. Und ich habe quasi also in dem ersten Jahr meiner Mutterschaft mit Maria zusammen die zweite Apotheke aufs Gleis gesetzt. Das war auch nicht immer ein Spaziergang. Aber ich glaube, wir hatten ein gutes Konzept eben erarbeitet und mussten jetzt eigentlich in Anführungszeichen nur das gute Konzept aus Lichtenberg auf diesen zweiten Standort übertragen. Und das haben wir gemacht und das hat uns auch gut geholfen. Und das ganze Center wurde übrigens auch dann so um diese Zeit nochmal offiziell neu eröffnet. Und dann gab es so eine Lokalzeitung und die hat einen großen Artikel verfasst über diese Neueröffnung des Centers und die neuen Geschäfte und so weiter. Und da stand dann am Ende des Artikels, das schönste Geschäft sei die Apotheke. Und da, glaube ich, das war so ein bisschen mein persönlicher Meilenstein, auch in dieser Erkenntnis zu sagen, das, was wir machen, funktioniert. Das, was wir machen, scheint auf Freude zu treffen. Und dann ist es eigentlich egal, ob man das ein, zwei, drei oder viermal macht. Also nicht falsch verstehen, ich bin sehr dafür, dass wir die Anzahl der Apotheken begrenzen, die ein einzelner Apotheker leiten darf. Also ich habe sehr viel übrig für dieses Konstrukt, in dem wir uns da befinden. Aber ich denke, wenn man ein gutes Konzept hat, wenn man eine gute Idee hat davon, wie man auch Führung begreift, wie man mit Mitarbeitern umgehen will, wie man Versorgung denkt, dann kann man das tatsächlich, das neue Wort, was da ja auch aus dem Start-up-Bereich kommt, skalieren faktisch. Und das haben wir, glaube ich, an der Stelle einfach gemacht.
Sie haben die perfekte Überleitung zur Apotheke der Zukunft geschaffen, denn den Titel Apotheke mit Herz, das ist ja für Sie nicht nur ein Slogan, sondern auch ein Selbstverständnis. In einem Interview rund um die Übernahme 2022 haben Sie mal gesagt, es bräuchte mehr mit Herz geführte Apothekenstandorte. Ich vermute, dass der ein oder andere oder die ein oder andere Inhaberin umgefallen ist, als das gehört. Was bedeutet denn das konkret für Sie, eine Apotheke mit Herz zu führen?
Also ich meine natürlich nicht damit, dass Maria und ich jetzt irgendwie loslaufen und das irgendwie auf die Zahl 100 ausdehnen, sondern ich meine das für unseren Berufsstand. Ich meine, dass wir uns ausrichten müssen für die Zukunft, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie wollen wir Apotheke begreifen? Und ich glaube, wenn wir Apotheke mit Herz begreifen, also wenn uns klar ist, dass wir als Berufsstand auch letztlich der Sparringspartner für unsere Patientinnen und Patienten sind, wenn wir die niedrigschwellige Anlaufstelle sein wollen, dann müssen wir ansprechbar sein. Dann müssen wir auch mit viel Empathie die Leute abholen. Und das hat immer damit zu tun, dass man seinen Beruf mit viel Herzblut ausübt. Jetzt kann man Apotheke mit Herzblut so schlecht da oben drüber schreiben. Deswegen Apotheke mit Herz ist die verkürzte Form. Und dass wir uns eben bei aller Herausforderung, der wir gerade gegenüberstehen, dieses Apotheke mit Herzblut nicht, sag ich mal, dass das nicht unter die Räder kommt. Das ist eigentlich meine Aussage gewesen, dass wir das mit viel Herz weitertragen. Egal, was auf uns zukommt, egal wie groß der Transformationsdruck wird, dass immer im Vordergrund steht, wir sind für die Patientinnen und Patienten da.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja nicht nur um Emotion und Herz, sondern es geht ja auch um Struktur. Also der Begriff Stellenbeschreibung könnte ich mir vorstellen, dass manche Kollegen das irgendwann mal in einer QM-Schulung gehört haben und zur Seite getan haben. Bei Ihnen scheint das ja ein zentrales Element zu sein in Ihrer Philosophie. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut, absolut. Also es ist für mich völlig klar und von Anfang an völlig klar gewesen, dass Maria und ich nichts sind ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, wir haben einen großen Auftrag auch, diese Art der Patientenversorgung, diesen Blick auf die Menschen in unsere Mitarbeiter reinzubekommen. Wir haben gerade über QM und so eine Art SOP gesprochen. Also auch zu sagen, nach welchem Leitbild richten wir uns aus. Und wir haben uns relativ früh eben auch drei Unternehmenswerte verpasst. Und witzigerweise haben wir gestern in der Leitungsrunde wieder über diese drei Werte gesprochen, die da nämlich heißen empathisch, nachhaltig und professionell. Und was wir, glaube ich, geschafft haben, ist, dass wir in unserem Unternehmen, das habe ich gestern auch zu meiner großen Runde gesagt, dass wir uns darauf verständigt haben, dass wir auf Basis dieser Werte miteinander umgehen und dass wir auch auf Basis dieser Werte arbeiten mit den Patienten. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für Apotheke mit Herzblut, dass man sich als Apothekenleiter gemeinsam mit dem Team auf ein Leitbild und auch auf Werte einigt, nach denen man miteinander umgehen will und die man auch in alle Kommunikationskanäle trägt, die man hat, nämlich die Menschen vor Ort am Tresen, die Patienten, aber auch Dienstleister, Ärzte, Kolleginnen, die auch in diesem ganzen Gesundheitswesen unterwegs sind, die dieses ausmachen, verschiedene Stakeholder, mit denen man ins Gespräch kommt. Wir haben ja ein irres Feld auch, digitale Gesundheit. Also überall muss man sprechen, muss man eine Ebene finden. Und wenn man das immer auf Basis eines gewissen Leitbildes und auf einer gewissen Wertereihe macht, dann hat man, glaube ich, eine Chance, richtig erfolgreich zu sein.
Sie haben von Ihrem Team gesprochen und haben wir in der Pharmazie wie in vielen Bereichen ein großes Nachwuchsproblem. Allerdings unterscheidet sich in der Pharmazie ein bisschen, dass wir durch eine Erhöhung der Zahl der Studienplätze das beseitigen können. Also es gibt keinen Mangel an Interesse. Wir haben immer noch mehr Bewerber als Plätze. Also das heißt, es gäbe theoretisch eine Lösung, wenn man das will. Faktisch passiert da aber nichts, weil da natürlich die Plätze relativ teuer sind, also weil das Pharmaziestudium viel Geld kostet. Aber wir diskutieren natürlich mit der Politik, dass es ihnen das wert sein sollte, weil eben eine gute Versorgung braucht Apothekerinnen und Apotheker. Aber was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, dass die Apotheken junge Menschen für sich begeistern können?
Ich glaube, dass diese Arbeit am Patienten, die wir jetzt durch die Dienstleistung auch bekommen haben, die uns jetzt eröffnet worden ist, diese Welt, dass die einen ganz entscheidenden Punkt ausmacht bei der Nachwuchsgewinnung. Dass das Impfen einen entscheidenden Punkt ausmacht bei der Nachwuchsgewinnung. Dass das klare Angebotsportfolio und auch die Erweiterung des Angebotsportfolios, nehmen wir, was auch im gesunden Herzgesetz gestanden hat, ne, Testungen jedweder Art, mehrere Erweiterungen auf weitere Totimpfstoffe, dass wir also wirklich merken, Apotheke kann mehr. Auch mit Blick auf die digitale Gesundheitsversorgung. Apotheke kann möglicherweise Partner sein für Patienten und Patienten, die Digas in ihrem Gesundheitsprogramm nutzen wollen. Dass wir da Erklärstationen sein können, dass wir Lotsen sein können, dass wir ein Stück weit eine Entlastung herbeiführen können. Auch über die Szenarien der Apotheke der Zukunft. Also können Apothekerinnen und Apotheker nicht auch, ich sag mal, vielleicht jetzt für den Einstieg im Bereich der Notfallversorgung anders Wirkstoffe abgeben, die heute noch verschreibungspflichtig sind, um gewisse Entlastungsszenarien herbeizuführen für Rettungsstellen oder auch Hausarztpraxen. Können wir die Patienten nochmal anders begleiten, wenn sie neu auf Medikamente eingestellt werden, New Medicine Service und solche Gedanken, die da ja auch im europäischen Ausland, im Nachbarausland auch schon sehr stringent verfolgt werden. Wenn wir das klar kommunizieren, dass auch die deutsche Apotheke sich in diese Richtung weiterentwickeln kann und vielleicht auch möchte, dann glaube ich, gewinnen wir auch in den nachfolgenden Generationen Menschen, die sagen, das kann ich mir vorstellen. Sie erinnern sich vielleicht auch an diese bösen Artikel, die da manchmal überall und immer mal wieder aufploppten. Apotheker ist ein Schubladenzieher, gibt irgendeine Packung über den Tresen und das war's. Und ich glaube, es ist eben genau nicht so, weil meine Erfahrung in meinem Versorgungsalltag ist, dass wir sehr viel mehr sind als eine Institution, die Arzneimittel herausgibt. Und das aber eben klar mit Inhalt zu füllen und auch das ein klares Angebot zu formulieren an Politik, darüber dann die Möglichkeiten zu bekommen, dass wir das machen dürfen. Das wiederum schließt den Kreis dann dazu, wenn das gelebte Praxis wird, werden junge Menschen sagen, das möchte ich machen. Das gefällt mir, weil da habe ich einen sehr, sehr, sehr breiten Arbeitsalltag, habe viel Abwechslung und bin immer nah am Patienten. Ich glaube, das holt einige ab.
Ich höre das relativ häufig, dass Impfen und die Dienstleistung, Blutdruck messen, ist nicht ganz richtig, sind ein paar mehr Dienstleistungen, dass das eine Chance ist. Ich höre auf der anderen Seite viele, die sehr skeptisch sind aufgrund des Personalmangels, gerade in den Flächenländern, das muss man einfach sagen. Und es gibt einen zweiten, ich frage mich manchmal, Mensch, wo bleibt denn das Thema Arzneimittel? Das ist nicht ganz fair. Sie haben ja gesagt, gewisse Optionen mit Arzneimittel könnte man sich vorstellen in der Notfallversorgung. Aber es gab da ja mal ein Pilotprojekt zum Medikationsmanagement, wo Apotheker und Ärzte in einer Art und Weise zusammengearbeitet haben, was es in der ganzen Bundesrepublik noch nicht gab. Und im Ergebnis gab es, dass um 16% verringertes Risiko für die Patienten zu verstehen.
Das war Armin, ne? Das
genau, ist genau, genau das, was und, da. Und das... Das kriege ich noch nicht zusammen, weil das doch eigentlich, letztendlich studieren wir da auch Pharmazie, das Arzneimittel ist für uns schon was, da gehen wir auch gern damit um. Wir interessieren uns für Chemie, für die Stoffe, wie das funktioniert. Und dort haben Apothekerinnen und Ärztinnen gut zusammengearbeitet und das wird jetzt faktisch nicht bundesweit umgesetzt. Das verstehe ich faktisch noch nicht.
Ich auch nicht, weil ich glaube, dass das sich lohnen würde und ich glaube, dass es eben das ist, was ich vorhin auch versucht habe anzusprechen. Unser Herzstück ist die Arzneimittelversorgung, zweifelsfrei. Und die muss eben auch sehr verlässlich für den Patienten oder für die Patientin mit dem Arzt gemeinsam passieren. Also da müssen sich die Menschen in diesem Land darauf verlassen können, dass Arzt und Apotheker das nach bestem Wissen und Gewissen für den Patienten organisieren. Das ist hier passiert, das hat man gezeigt, dass das geht und es ist auch genau so aus meiner Sicht für Deutschland auszurollen. Das muss man in die Regelversorgung überführen, das muss das neue Normal sein. Ja? Zu dieser Aufgabe, die keine kleine ist, also das will ich nicht falsch verstanden wissen, da haben wir genug zu tun. Zu dieser Aufgabe, glaube ich, braucht es aber eben ein Zusatzangebot, um auch klarzumachen, dass das Arzneimittel alleine und die Arzneimittelversorgung alleine unser Überleben langfristig nicht sichern kann, weil die Gesellschaft vor großen Herausforderungen steht. Es werden Leistungen, die womöglich heute noch bei anderen Gesundheitsdienstleistern, bei Ärzten erbracht werden, zukünftig nicht mehr erbracht werden können oder für manche Menschen heute schon gar nicht mehr zugänglich sind. Oder gar nicht, die kriegen wir gar nicht sozusagen ans System angedockt. Also ich sehe das in Berlin und das ist auch eine Realität, die wir hier haben. Es wohnen viele junge Menschen in dieser Hauptstadt, weil die einen gewissen Lebensabschnitt hier verbringen, Studium zum Beispiel. Und die sind hier und die wollen aber auch Gesundheitsversorgung. Die haben hier aber gar keinen Arzt. Die sind hier gar nicht ans System angedockt. Und die haben dann aber irgendwie das Bedürfnis, sich dem Thema Impfung zu nähern. Und wer einmal in einer Berliner U-Bahn gefahren ist, der weiß, dass jeder Mensch hier in dieser Stadt Indikation für Grippeschutzimpfung hat. Und da bin ich eben sehr froh, muss ich sagen, dass wir an dieser Stelle als neue Anlaufstelle für so eine Grippeschutzimpfung fungieren können. Und ich glaube, das ist das, was ich auch eingangs gesagt habe. Wenn wir die Argumente tauschen, wenn wir sehen, durch welche verschiedenen Brillen wir schauen, aus ländlicher Versorgung und echter Personalnot heraus und Stadtversorgung, aber hier auch der Druck. Ich habe kaum PTAs, die bei mir beschäftigt sind. Ich habe eher Apothekerinnen. Das heißt, ich habe einen viel höheren Kostendruck, auch über das Personal, über die Miete, die ich bezahlen muss. Also jeder Standort hat seine Herausforderungen. Ja, das ist also.
Man darf das nicht gegeneinander
ausspielen. Man darf das nicht ausspielen gegeneinander, weil das ist genau der Punkt. Ne? Eine Not, die vielleicht eine Landapotheke hat, die hat die Stadtapotheke nicht. Und es ist eine riesen Herausforderung, jetzt die Not der Landapotheke zu lösen, ohne die der Stadtapotheke irgendwie zu, ne, die klein zu reden oder umgedreht. Und auch, es ist ja auch eine Mehr, dass wie nur Landapotheken sterben und Stadtapotheken nicht. Also
die Zahlen sind ja ganz anders.
Das ist ja alles Quatsch. Ja. Und ich habe das ja in meinem Umfeld gesehen. Wir haben in Lichtenberg die Apotheke gegründet und in den Folgejahren haben 5 Apotheken in kürzester Zeit um uns herum ihre Türen geschlossen. Zu großem Schmerz für mich, muss ich sagen. Weil am Ende muss man auch sagen, wir können ja in den Apotheken eben nicht unendlich skalieren. Wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt hier pro Standort 5000 Patienten am Tag. Es geht nicht. Also wir brauchen eine gewisse Anzahl an Apotheken und die darf auch nicht zu klein sein. Insofern bin ich ein großer Fan davon, alle retten zu wollen, die sich retten lassen wollen. Und da brauchen wir Lösungen, die für alle tragfähig sind. Aber ich glaube eben auch, dass es uns gut tut und auch unserem Berufsverständnis gut tut, mehr Möglichkeiten für die Versorgungspraxis, für den Versorgungsalltag auch auf unsere Schultern zu legen und uns nicht nur und ausschließlich auf die durchaus sinnvolle und notwendige Arzneimittelversorgung zu legen.
Letzte Frage zum Thema eigene Apotheke, wenn jetzt heute die Studierenden hier neben uns ständen und sie fragen würden, soll ich mich selbstständig machen, was würden sie sagen?
Mit einer guten Idee, mit guter Motivation, mit gutem Coaching und mit Lust auf Führung, ja.
Dann kommen wir zum Thema Netzwerke. Das scheint Ihnen am Herzen zu liegen. Auf Ihrer Internetseite, auf Ihrer persönlichen, finde ich zwei Formate. Was verbirgt sich dahinter?
Die Denkfabrik Apotheke gibt es jetzt seit 2018 auch schon mittlerweile. Das ist ein Verein, der sich zusammengeschlossen hat und sich zur Aufgabe gemacht hat, vor allem Apothekerinnen sichtbar zu machen und das Thema Apotheke und Versorgung durch Apotheke in diesem Gesundheitswesen präsenter zu machen. Das haben wir versucht über bestimmte Teilnahmen von Apothekerinnen auf Podiumsdiskussionen. Das haben wir versucht, indem wir an bestimmten Positionspapieren mitgearbeitet haben, die sich mit Frauengesundheit zum Beispiel beschäftigen. Es gibt ja seit einiger Zeit den Go Red Day, da geht es darum, Frauenherzen schlagen anders. Also ne, Herzinfarkte bei Frauen stellen sich anders dar als bei Männern und dass wir da ein bisschen Awareness für bekommen. Da haben wir uns positioniert als Denkfabrik Apotheke mit anderen Verbänden, Ärztinnenverbänden beispielsweise, den Health der Frauen, um diese Themen sichtbar in Gesellschaft, Politik und Presse zu machen. Und wann immer ich auf Veranstaltungen gehe, große Kongresse auch, fehlt mir häufig ein bisschen der Blick auf die Apotheke vor Ort. Werden wir als kleiner Berufsstand, man muss es ja auch klar und deutlich sagen, selten mitgedacht. Oder wurden selten mitgedacht. Ich glaube, das ändert sich gerade, weil sehr, sehr viele Menschen dafür kämpfen, dass wir anders wahrgenommen werden. Und das ist eben Teil der DNA der Denkfabrik, hier zu helfen, diesen wirklichen großen Impact, diesen Einfluss, den die Apotheke vor Ort als niedrigschwelliger Gesundheitsdienstleister haben kann, fest in dem Gesundheitswesen zu verankern.
Und Apotalk?
Apotalk ist tatsächlich geboren, die Idee, aus unserer persönlichen Gründungsstartphase heraus. Als wir damals vor 10 Jahren die Apotheke gegründet haben, da gab es ja Fragestellungen. Okay, wir wollen jetzt einen Automaten kaufen, einen Kommissionierautomaten kaufen. Welchen kauft man denn? Und wir wollen irgendwie eine Software haben. Welche Software wollen wir denn haben? Und wie geht jetzt eigentlich Apotheke machen, ganz konkret? Und wen könnten wir da fragen? Und wir hatten kein Netzwerk. Wir hatten das nicht. Und es war sogar so, dass bestimmte Dienstleister, die wir dann gefragt haben, Mensch, gibt's nicht irgendeinen Kollegen oder so, den wir mal besuchen können, der uns ein bisschen was zeigt, dann haben die Dienstleister geantwortet, ja, aber da würde ich Ihnen jetzt zum Beispiel eine Apotheke in Köln empfehlen. Da habe ich immer gefragt, wieso denn in Köln? Gibt's in Berlin niemanden, der Ihren Automaten hat? Doch, doch, aber es ist ja Ihr Konkurrent. Und da haben sich mir immer die Fußnägel irgendwie hochgerollt, weil diesen Satz habe ich ganz häufig gehört in der Phase und habe gedacht, ist doch nicht mein Konkurrent, ist doch mein Kollege. Und wir wollen uns doch unterhaken, wir wollen uns doch gegenseitig helfen und uns gegenseitig befähigen. Und da ist so ein bisschen die Idee geboren. Und dann haben wir das 2015 tatsächlich auch das erste Mal in Lichtenberg gemacht, so ein Apotalk. Und haben
in der Apotheke machen sie
das, ne? In der Apotheke ist das, genau. Also in unserem Wohnzimmer, wie ich immer sage. Und haben eben Kolleginnen und Kollegen aus dem näheren Umfeld eingeladen und gesagt, kommt doch mal vorbei. Wir haben hier einen Automaten und wir haben eine Software und wir haben eine Einrichtung und wir haben eine Bank gehabt. Und die hat das alles mit uns zusammen hier finanziert. Und wir lassen die alle in so kurzen Impulsvorträgen zu Wort kommen und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach vorbei und wir reden ein bisschen miteinander. Das hat gut funktioniert, denn es ist ein bisschen eingeschlafen über die Zeit, weil man dann eben natürlich auch andere Dinge zu tun hat. Ich bin Mutter geworden, wir haben eine zweite Apotheke aufgemacht und so weiter. Und dann haben wir das nochmal neu aufgegriffen, diese Netzwerkidee für Kolleginnen und Kollegen, gerade weil ja die Zeiten rougher geworden waren. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wenn wir im Berufsstand zusammenrücken, weil wir uns kennen und weil wir uns mögen und weil wir alle feststellen, dass jede Kollegin und jeder Kollege nach bestem Wissen und Gewissen und mit dem notwendigen Herzblut ihren Standort betreibt, wenn uns das klar ist und wenn wir auch die Kraft des Zusammenseins und des gemeinsamen Laufens erkannt haben, ich glaube, dann haben wir auch eine Chance, viel schlagkräftiger zu werden, nochmal in Richtung politische Entscheider und unser Standing zu festigen für die Zukunft. Ja.
Sie machen das ziemlich perfekt mit diesen Überleitungen, denn natürlich ist der nächste Punkt die Standespolitik. Ich habe 2017 einen DAZ-Artikel gefunden, wo Sie berichtet haben, dass Sie ein bisschen die Homepage für den Verband machen und Ihre Partnerin Delegierte des Verbandes ist. Wie war denn Ihr Einstieg in die Standespolitik, oder?
Tatsächlich muss man sagen, dass Maria eben die jene welche gewesen ist von uns beiden, die damit gestartet ist. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass Maria jemand ist, der sehr viel Freude daran hat, Sacharbeit zu machen. Das ist bei mir über die Jahre gewachsen, dieser Fokus zur Sacharbeit, muss ich sagen. Ich war früher so ein umtriebiges, kreatives Menschlein, was hier und dort und überall gerne sein wollte. Vielleicht hat das auch ein bisschen, ja, mir den Rucksack an gefüllt, an Methoden, an Handwerkszeug, heute das machen zu können. Aber sie war da schon so weit. Sie hatte das quasi schon für sich erkannt und ist dann angesprochen worden, ob sie nicht mal kommen möchte zu Veranstaltungen, mal so ein Treffen mitgemacht und so weiter. Und war immer sehr klar, sehr strukturiert, viel besser als ich sowieso jemals werden kann. Und hat das eben auch sehr früh schon wahnsinnig gut gemacht, muss man sagen. Also war eine sehr junge Kollegin, die plötzlich in die Gremienarbeit kam und glaube ich, da auch echt eine super Figur gemacht hat. Und wie das dann so ist, ja, dann hat sie ihre Tochter bekommen, ne, ist alles sozusagen ein bisschen zeitversetzt gewesen bei uns, ne? Also meine Tochter ist 8, Marias Tochter ist 4. Und dann war das mit den Apotheken viel und Maria hat wirklich sehr, sehr viel auch in der Führungsetage bei uns, sag ich mal, verantwortet eben die Struktur, die Prozesse, ja, das ist so ihrs. Und da ist so ein bisschen bei ihr dann auch ein Zeitproblem, sag ich mal, entstanden, denke ich. Und sie hat eben Prioritäten dann gesetzt für sich, was ich total gut finde. Und ja, dann gab es ja aber eben diese wahnsinnige Drucklage für unseren Berufsstand. Und in mir ist so ein bisschen der Gedanke gereift zu sagen, ich will, dass das bleibt. Ich will, dass die Apotheke vor Ort Versorgungsanker bleibt. Und vielleicht muss ich mich jetzt einfach engagieren mit dem, was ich habe, mit dem, was ich reingeben kann. Und habe eben meine Netzwerke, die ich da auch schon ja hatte, auch ein bisschen gefragt, ne? Also was meint ihr? Macht das Sinn? Sollte ich das tun? Und da war immer, Mann, Ina, du bist jemand, der ist irgendwie sichtbar, du hast da Lust auf dieses Thema, das nimmt man dir ab, das ist authentisch. Mach das. Ja, und dann bin ich ein bisschen losgelaufen mit dieser Idee.
Im Berufsstand der Apothekerinnen und Apotheker gibt es ja zwei Stränge der Standesorganisation. Das eine ist schwerpunktmäßig wirtschaftliche Interessen vertreten, Verhandlungen mit den Krankenkassen führen, das ist die Seite des Verbandes. Und dann gibt es die Kammer für den freien Heilberuf Apotheker, die das Berufsrecht überwachen muss, die unterstützt bei Fortbildung etc. Warum hat es die Seite der Kammer für dich ergeben?
Ja, warum? Das ist eine gute Frage. Ich persönlich glaube, dass der Qualitätsanspruch zentral ist. Wenn wir brauchen eigentlich über nichts zu sprechen in der Weiterführung, wenn die Qualität nicht passt. Ich glaube, das ist so zentral, wie es nur zentral sein kann für unseren Berufsstand. Und daran habe ich wiederum Freude, Qualität herzustellen und aber Qualität dann auch zu definieren und zu sagen, wie genau ist das jetzt dann aber zu machen. Also wenn wir jetzt mal die Dienstleistungen uns anschauen zum Beispiel, die ja neu dann da waren, dann war ja die Frage, wie machen wir denn jetzt ganz konkret so eine Schulung am Inhalator für den Patienten, dass die genau das schafft, nämlich eine größere Arzneimitteltherapiesicherheit, eine größere Compliance, eine größere Adhärenz, eine bessere Lebensqualität für den Patienten, weniger Kosten fürs System und so weiter und so fort. Und das interessiert mich sehr. Wie machen wir das, dass wir es so formulieren und so aufbereiten, dass jede Kollegin und jeder Kollege in der Lage ist, das umzusetzen zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, das ist größer für mich gewesen, als ja die Honorarfrage zu beantworten, die zweifelsfrei beantwortet werden muss. Die muss beantwortet werden. Und wir können auch nicht Qualität herstellen ohne Honorar. Das geht sowas von Hand in Hand, wie es nur Hand in Hand gehen kann. Aber wenn man mich jetzt fragt, ne? Entscheide dich, dann schlägt mein Herz doch ein Stück mehr für die Pharmazie an der Stelle.
Was macht für dich eine gute Apothekerkammer aus? Jetzt nicht, um die Apothekerkammern zu vergleichen, sondern wie definierst du, was muss eine Apothekerkammer leisten, dass sie als gute Standesorganisation wahrgenommen wird?
Also die Kammer, und da habe ich auch viel dazugelernt in den letzten 6 Monaten, das liegt aber wirklich auch an meiner Kammer, an der Situation, die meine Kammer hat. Wir haben wahnsinnig diverse Kammermitglieder, hattest du schon gesagt, ein bisschen, wo arbeiten die alle, was sind deren Lebensrealitäten und so weiter. Was muss Kammer am Ende machen, anbieten und wen kann sie überhaupt ansprechen, auch innerhalb dieses bunten Berufsstandportfolios, was wir hier in Berlin haben. Und dann kommt eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, dann kommt satzungsgemäß, dann kommen solche Sachen, ne? Und dann denke ich immer, ach, da müssen wir doch irgendeine Lösung für finden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Freude, die ich daran habe. Es gibt eine gesetzliche Gemengelage, es gibt eine Rechtslage und es gibt einen Bedarf aus dem Berufsstand heraus. Und es gibt auch ein Mindset im Berufsstand. Und es gibt vielleicht auch manchmal, wie soll ich sagen, eine Erwartungshaltung im Berufsstand, die kann man gar nicht erfüllen kann, möglicherweise. Und das zusammenzukriegen, ne? Also wie ist das aufgesetzt, das ganze Konstrukt, und was brauchen wir und wo finden wir jetzt die Schnittmengen? Also was kann Kammer für Berufsstand am Ende tun und was muss Kammer am Ende auch kontrollieren? Und dafür auch ein Verständnis zu schaffen in der Kollegenschaft, ja. Wir sind die Aufsichtsbehörde. Wir müssen die Qualität sichern. Wir wollen euch persönlich nichts tun. Aber wir müssen, wenn wir weiterführende Chancen auf das Überleben der Apotheke und des Pharmazeuten haben wollen, dem Qualitätsanspruch gerecht werden und auch darlegen, dass wir uns dafür stark machen, dass dieser Qualitätsanspruch überhaupt in der Fläche resultiert. Und da bin ich gerade dabei, zu versuchen, das für die Berliner Kammer eben so zu verzahnen, dass wir satzungsgemäß unsere Aufgaben wahrnehmen, dass wir mit nur so verwenden, wie sie verwendet werden dürfen, und trotzdem das Angebot in den Berufsstand machen, als Partner verstanden zu werden und als Freund.
Ich kann das gut nachvollziehen. Natürlich bleibt, Sie haben es schon angesprochen, die Berufsaufsicht ist immer eine wichtige Aufgabe der Kammer. Das ist ein schwieriger Spagat, der jeder Kammer gelingen muss. Aber das rechtfertigt ja letztendlich die Existenz der Kammer im Sinne des Patientenschutzes eben auch. Oder?
Na klar.
Nun gab es in Berlin eine Wahl. Was waren die Kernpunkte? Also ich weiß nicht, wie das in Berlin ist. Ich habe jetzt in Thüringen noch nie ein Wahlprogramm gesehen, aber ich glaube, in Berlin ist das schon ein bisschen intensiver.
Ja.
Was waren so die Punkt, die bei Ihnen auf Ihrem Wahlprogramm standen? Was war das, wofür Sie standen?
Also genau das ist, glaube ich, ein großer Punkt gewesen. Im Berufsstand ist mir immer wieder begegnet, ja, was macht die Kammer eigentlich für mich? Wofür braucht man das? Diese Pflichtmitgliedschaft ist auch nicht immer günstig zu haben, je nachdem, wo man arbeitet. Und was soll das eigentlich? Und was nutzt mir das? Und dann rufe ich mal an bei der Kammer und dann kriege ich irgendwie nicht die Auskunft, die ich haben will, oder ist gar keiner erreichbar oder irgend sowas. Und das ist natürlich sind so anekdotische Geschehen, ja, die werden dann irgendwie, und das kennen wir alle, über die nicht so schönen Erlebnisse reden wir häufig und oft und erzählen es auch über die eigene familiäre Grenze hinaus. Und die guten Sachen, die nimmt man hin und die sind irgendwie selbstverständlich und die schaffen es nicht so richtig aus der Bubble heraus. Und da bin ich auch ein großer Fan davon, dass wir uns nicht emotional treiben lassen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen mit Blick auf die gesamtpolitische Entwicklung in diesem Land. Dass wir uns nicht emotional treiben lassen, dass wir nicht populistisch werden, nicht polemisch werden und damit irgendwie die Sachthemen so, ne, auf so eine Einzelaussage herunterbrechen, der es am Ende nicht gerecht werden kann. Weil das Thema Kammerarbeit ist komplex. Das Thema Berufsverständnis ist komplex. Das Thema Apotheke vor Ort ist wahnsinnig komplex. Und da müssen wir schon aufpassen und, glaube ich, auch miteinander uns ehrlich machen, dass wir natürlich einen subjektiven Blick auf die Dinge haben, dass es sich objektiv aber häufig etwas anders darstellt. Und hier meinen Beitrag zu leisten, auch als Kammerpräsidentin, die Mitglieder ein Stück weit abzuholen, denen auch klarzumachen, wir brauchen für das Erfüllen unserer satzungsgemäßen Aufgaben auch ein gewisses Geld. Und Kammer und freier Beruf ist ein Privileg, was wir nicht einfach aus der Hand geben sollten. Blick auf die gesamtpolitische Entwicklung und was da alles auf uns zukommt. Und lasst uns doch gemeinsam versuchen, wie kriegen wir hier den Konsens und den Kompromiss hin aus, ja, ich bin Pflichtmitglied in der Kammer und ich wünsche mir übrigens, dass ich das und das und das von der Kammer bekomme, und jawohl, ich stehe jetzt für die Apothekerkammer und das und das und das können wir euch anbieten und hier sind uns am Ende die Hände gebunden, weil das dann nicht mehr faktisch zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts irgendwie passen kann, ja. Und deswegen ist mir auch so wichtig, dass wir einen guten Kontakt oder ich auch im Speziellen guten Kontakt zu meinem Landesverband habe, weil manchmal kann der Verband ganz anders Dinge realisieren, als die Kammer das vielleicht kann. Und bin eben auch sehr froh, dass ich mit Anke Rödinger hier in Berlin jemanden habe, der für mich immer auch ansprechbar ist, der immer irgendwie auch eine gute Idee mitbringt, wo wir gut einfach miteinander im Sparring sind.
Nun habe ich das Gefühl, dass die Kandidaten für die Verbandsvorsitz oder die Kammerpräsidentschaft in vielen Ländern nicht lange stehen, sondern da freut man sich, wenn man jemanden findet, der sich engagiert und das mit viel Herz und so weiter passiert. In Berlin war es nur so, was auch in einzelnen Kammer- und Verbandsbereichen mal so ist, aber nicht regelmäßig an der Tagesordnung ist, dass es einen Wahlkampf gab, dass es also mehrere Optionen gab. Ihr habt ja auch ein Wahlsystem mit Listen entsprechend. Bereichert so ein Wahlkampf das Kammerleben oder belastet das das auch? Oder hängt es davon ab, wie der gestaltet wird?
Ja, ich glaube, das ist genau das Richtige, der richtige Zusatz gewesen. Es hängt davon ab, wie es gestaltet wird. Und wer sich mit Politik beschäftigt und wer Bundespolitik beobachtet, der kennt Wahlkampf. Und Wahlkampf ist auch nicht immer nur nett und fröhlich und lustig. Manchmal wird da ganz schön komisch, sagen wir mal, schmutzige Wäsche gewaschen. Ist so meine Meinung. Und wir haben aber einen sauberen Kammerwahlkampf in Berlin gemacht, wie ich finde. Wir haben einen Positionswahlkampf gemacht. Wir haben vielleicht auch ein bisschen einen Personenwahlkampf gemacht. Am Ende wählen Menschen. Das ist so. Und ich glaube, wir können da zufrieden sein mit dem, wie wir Wahlkampf da gemacht haben. Und wer Demokratie möchte, muss Wahlkampf aushalten.
Du darfst nicht als Kampfkandidatur bezeichnen.
Und muss Wahl aushalten, ja. Finde ich auch. Also das Wort Kampfkandidatur rollt mir die Nägel hoch, weil ich finde immer, was heißt, also klar, wir sagen ja auch Wahlkampf, deswegen ist vielleicht Kampfkandidatur auch irgendwie folgerichtig, aber mir wäre es recht, wenn wir Wahl und Kandidatur benutzen würden, weil wir leben ja in einem freien Land und das ist ein riesen Wert. Und wenn jemand beschließt, ich möchte jetzt gerne mich zur Wahl stellen, dann finde ich, muss Demokratie und muss unsere Gesellschaft, muss das aushalten. Und dann gibt's Argumente für oder dagegen und dann gibt's Argumente für jemanden oder gegen jemanden und dann muss der Wähler, wer immer der Wähler an der Stelle ist, jetzt in meinem Fall eine Bundesapothekerkammer oder eben der Wähler, der sich mal für die Ampelregierung entschieden hat, der muss dann aussuchen, muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass diese Person die für mich wichtigen Aspekte in meinem Leben sinnvoll organisiert. Von mir aus auch in der Koalition mit jemandem anders. Und das muss möglich sein. Das ist für mich Demokratie. Freie Wahlentscheidung und vor allem eben freie Wahl. Also es gibt eine Wahl. Eine Wahl zu haben, finde ich, ist ein extremer Wert, sich entscheiden zu dürfen. Kann auch Druck machen. Entscheidungen herbeiführen zu müssen, kann auch Druck machen. Aber eine Entscheidungsfreiheit zu haben, wählen zu können zwischen A, B oder C, finde ich unglaublich bereichernd.
Nun sind Sie zur Präsidentin der Apothekerkammer Berlin gewählt worden. Das vor
6, 7 Monaten, ja, im Mai, ja.
Und offensichtlich hat Ihnen das ganze Prozedere sehr gefallen, denn jetzt gibt's wieder eine Wahl auf Bundesebene und so haben Sie gesagt, Mensch, in der Bundesapothekerkammer, ich stelle mich zur Wahl im Vorstand. Dort wird das nicht so sein mit dem Wahlkampf. Es gibt einen Wahlaufsatz, wo man weiß, wie viele Kandidaten. Das heißt, im Prinzip werden Sie demnächst in der Bundesapothekerkammer aktiv sein. Aber was sind die Gründe zu sagen, ich will jetzt auf Bundesebene? Ich habe 4 Apotheken, ich habe Familie. Ich habe eine Kammer, wo ich das alles klären muss, so die unterschiedlichen Sichtweisen, die ganz normal sind in der Kammer, die eben eine herausfordernde Aufgabe hat. Und jetzt sage ich, ich will das auch auf Bundesebene machen. Das ist ja eine ganze Menge.
Stimmt. Ich will mal sagen, alle die Menschen, die da auf dem Wahlaufsatz stehen, die mag ich. Das ist ja schon mal die erste, sagen wir mal, Hürde. Also ich hätte sozusagen die Chance, jetzt auf der Bundesebene mit Menschen mich um das Thema Qualität in der Pharmazie zu kümmern, die ich mag. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung, mich engagieren zu können und zu wollen, dass da Menschen sind, mit denen ich irgendwie in die gleiche Richtung laufen kann, die den gleichen Treiber haben, die gleiche Vision haben davon, wie wir unseren Beruf begreifen wollen und wie wir ihn letztlich dann auch faktisch ausführen wollen. Das hat mich bewogen, da mitzumachen. Also es ist ja für mich faktisch wirklich ein Mitmachen. Ich bin ein großer Fan davon, dass wir unsere Stärken bündeln. Jeder bringt Stärken mit. Jeder bringt auch Schwächen mit. Das ist auch völlig in Ordnung so. Wichtig ist, dass wir die Stärken der Menschen zum Glänzen bringen, dass sie die einsetzen können und dass wir die dann mit den Stärken der Beteiligten so kombinieren, dass es eine wahnsinnige Schlagkraft entfaltet. Also das nennt man Synergien, ja. Das haben wir auch schon alles im Studium gelernt, ne? Dass es ja auch auf Arzneistoffebene Synergisten gibt, ist da also faktisch für mich seit 2 Jahrzehnten klar. Und mindestens. Und das würde ich gerne mitbringen wollen, dass wir uns gemeinsam als Gruppe, sowohl im geschäftsführenden Vorstand eben der Bundesapothekerkammer natürlich, aber auch mit den Kammerpräsidentinnen und Präsidenten in den Ländern gemeinsam so eng abstimmen und so gut auf unsere Stärken gucken jeweils, dass wir das zum Wohle des Berufsstands einsetzen können und eben, und das muss das erklärte Ziel sein, Apotheke vor Ort, und dafür stehe ich, so entwickeln, dass wir zukunftsfähig sind und die nächsten 1000 Jahre großer, wenn nicht zentraler Bestandteil in der ambulanten Gesundheitsversorgung sind.
In der DAZ im Februar 2024 haben Sie gesagt, es gehe vor allem darum, kritisch zu sein und frischen Wind in die Standespolitik zu bringen. Nun haben Sie gerade gesagt, in der Bundesapothekerkammer Vorstand, wir sind so ein Team, das sind ja ein Teil derjenigen, die hatten auch schon Verantwortung, also die konnten schon was verändern. Was meinen Sie denn dann mit frischen Wind?
Ich glaube, dass wir vor Herausforderungen stehen. Das ist so. Und ich glaube, dass wenn man sehr lange Dinge tut, dass man seine eigenen Positionen sehr klar hat. Weil man über verschiedene Erfahrungen, über verschiedene Situationen, über verschiedene Gespräche weiß, vielleicht was ist möglich, was ist nicht möglich. Und in meiner beruflichen Zeit, die ich jetzt so hinter mir habe, hat es mir persönlich auch immer geholfen, wenn mal jemand, der nicht so tief im Thema steckte, Fragen gestellt hat. Warum ist das so? Und haben wir das schon mal so und so versucht? Und dann bin ich immer auch auf Menschen gestoßen, die gesagt haben, haben wir schon versucht, gab es schon vor 20 oder 30 Jahren, hat nicht geklappt. Und dann habe ich immer gesagt, okay, verstanden, aber vielleicht haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Vielleicht ist es heute anders als vor 20 oder 30 Jahren. Vielleicht gibt es heute die sogenannten Windows of Opportunity. Also vielleicht gibt es heute eine Tür, die wir aufmachen können. Und das meine ich damit. Ich meine auch mit kritisch, dass wir uns nicht gegenseitig ständig an den Haaren ziehen. Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn jemand kritisch ist, wird immer verstanden, der will irgendwie Ärger haben oder machen oder so oder will irgendwie Unruhe stiften. Das ist nicht gemeint, sondern für mich ist Kritik ein wesentlicher Motor für Veränderung, ein wesentlicher Motor für meine eigene Entwicklung, mich auch zu fragen, wie ist mein Argument? Ist mein Argument stichhaltig oder nicht? Und was spricht dafür oder was spricht dagegen? Also Kritik ist für mich etwas, das brauche ich wie die Luft zum Atmen und kann mir nur wünschen, dass wir das gesellschaftlich auch so anerkennen. Die muss immer respektvoll sein. Aber sie muss da sein und sie darf nicht unter die Räder kommen, weil es vermeintlich unbequem ist oder Unruhe stiftet, sondern ich glaube, wir brauchen Kritik, um Entwicklung zu machen. Und der Berufsstand ist vor großen Veränderungen. Wir brauchen Veränderungen. Das einzig Stetige ist Veränderung, hat mal jemand Kluges gesagt. Und wir dürfen uns dem nicht verschließen. Und ich glaube, wenn wir es als Chance begreifen und nicht als Bedrohung, dann haben wir wirklich gute Möglichkeiten, ja, den Berufsstand erfolgreich zu kriegen, auch in Zukunft.
Wenn wir uns in 5 Jahren in einer Podcast-Episode wieder treffen, was sind die Punkte, die ich mit Frau Dr. Ina Lukas im Rahmen der Arbeit der Bundesapothekerkammer dann verbinden werde? Was ist so das, was Sie sagen, das will ich angehen unbedingt? Klar, ich habe es verstanden, öffentliche Apotheke, zukunftsfähig machen, wir brauchen vor Ort, ich habe verstanden das Thema Qualität. Gibt es konkrete Themen, konkrete Projekte?
Ich glaube, es gibt viele Themen und viele konkrete Projekte. Ich habe es so ein bisschen anklingen lassen. Also was kann sich der Berufsstand vorstellen in der Erweiterung des Leistungsportfolios? Ich glaube, das wird eine Fragestellung sein, der müssen wir uns stellen. Also ne, Herzstück Arzneimittelversorgung haben wir gesagt. Und was kann dazukommen? Was können wir uns vorstellen und was ist möglich vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir auch schon besprochen haben, Personalmangel, Bürokratie und was alles uns auch nervt und anstrengt im Berufsalltag. was können wir uns vorstellen, wo fühlen wir uns sicher genug, dass wir es als gesamter Berufsstand auch als Angebot formulieren wollen. Und wenn wir das klar haben miteinander, dann geht's ja los. Dann sind es ja Riesenaufträge an die Bundesapothekerkammer, weil dann heißt es, ihr könnt euch vorstellen, New Medicine Service zu machen, ihr könnt euch vorstellen, in Notfallversorgung anders mit zu begleiten. Dann ist die Frage, wie geht's jetzt? Wie machen wir es? Unter welchen Kriterien, unter welchen Gesichtspunkten, wie sichern wir Qualität? Da kann man aufs europäische Ausland schauen. Vieles von dem, was wir da, glaube ich, werden machen müssen, gibt es schon. Da gibt es schon Vorbilder. Da müssen wir das Rad auch nicht permanent versuchen, neu zu erfinden. Nichtsdestotrotz müssen wir es für unsere deutsche Gesellschaft dann definieren. Und da würde ich gerne mithelfen, dass wir A, das Leistungsportfolio definieren, was eine Apotheke vor Ort anbietet als Gesundheitskompetenzzentrum, als niedrigschwellige Anlaufstelle und dass wir das in 5 Jahren auf der Straße haben.
Und das wird eine Herausforderung, der Sie sich stellen werden. Die letzte Frage, der Podcast heißt Dein Rezept fürs Leben. Wenn Sie jetzt Ihr Rezept fürs Leben, ich glaube, Sie haben das schon über die Episode ganz gut vermittelt, aber vielleicht nochmal in einem Punkt oder in einem Satz zusammenfassen, Ihr Rezept fürs Leben, was Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen.
Ich habe immer große Freude an Apple gehabt. Und ich hatte die größte Freude auch an Steve Jobs und dem, was er verkörpert hat und was er auch gesagt hat. Er hat da in seiner elterlichen Garage mit seinen Kumpels irgendwie angefangen, gute Computer zusammenzuschrauben. Und er hat dann auf großen und größten Bühnen gesagt, stay hungry, stay foolish. Und das ist für mich ein bisschen so ein Lebensmotto. Hungrig bleiben und auch nachfragen. Warum ist etwas wie? Und was braucht's, um was verändern zu können? Und können wir es verändern? Und wenn ja, mit wem? Dass wir uns Fragen stellen und dass wir gemeinsam auf die Suche gehen und uns auf die Suche machen nach Antworten, dass wir die Chancen der Vielfalt nutzen, und zwar der persönlichen Vielfalt nutzen, um uns schlagkräftig für die Zukunft aufzustellen. Das würde ich den Hörerinnen und Hörern mitgeben. Bleibt am Ball.
Ganz lieben Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Viel Erfolg bei all Ihren berufspolitischen Projekten und vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben.
So gerne, vielen Dank.